Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit diesen Themen bis 6 Uhr. Kontroverse um ein atomares Zwischenlager zu Mühlenberg und die Frage, wer hätte dazu wie müssen informieren müssen. Er sage, wenn ihm etwas nicht passt, sagt der SVP-Nationalrat Adrian Amstutz. Jetzt will er Ständerat werden. Wir porträtieren ihn. Und Mineralwasser aus dem Oberwallis. Eine Erfolgsgeschichte nach einem langen Leidensweg. Das Wettermorgen ist wechselhaft. Im Oberland und im Wallis scheint die Sonne. Am Mikrofon ist Sabine Gorsche. Nachrichten jetzt mit Nicole Basieu.
In rund 4 Wochen stimmt das Berner Volk darüber ab, ob es ein neues AKW in Mühlenberg will oder nicht. Im Abstimmungsbüchli steht aber kein Wort davon, dass es bei einem neuen Kernkraftwerk dort auch ein neues Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle gäbe. Die Gegner greifen jetzt die BKW an. Die kontert, so ein Zwischenlager sei Teil des Rahmenbewilligungsgesuchs und das sei allen bekannt, die es wissen wollen. Eine einmalige Gelegenheit in ihrem Leben haben bis Ende 2010 560 Bernerinnen und Berner beim Schopf gepackt. Sie haben sich bei der Steuerverwaltung vom Kanton Bern selber angezeigt. Das, weil sie mehr Geld auf der Seite haben, als die Steuerbehörden wissen. Wer sich meldet, bleibt straffrei, muss aber nachzahlen. Im Moment tügen sich gäng noch Leute melden, sagt der Steuerverwalter Bruno Knüssel.
Jetzt im Januar sind schon wieder 30 dazugekommen. Querbeet, das ist also nicht regional irgendwie mit Schwerpunkt. Und von der Grössen her sind vor allem relativ kleine Fälle. Also bis 100.000 Franken Vermögen sind also keine Hunderte von Millionen Fälle auftaucht, die man da jetzt nachbesteuern
konnte. So sind 85 Millionen Vermögen und ein Einkommen von rund 17 Millionen zusammengekommen. Das hat einen Steuerertrag von 8,3 Millionen Franken gegeben. Weiter hat die Steuerverwaltung ihre Nähe zum Bürger unterstrichen. Neu gibt es zum Beispiel eine App für das iPhone, wo man laufend Abzüge eingeben kann, die steuerrelevant sind. Ein Berner Untersuchungsrichter hat der israelische Autor Avi Lipkin wegen Rassendiskriminierung und Störung vor Glaubens- und Kulturfreiheit verurteilt zu einer Buße von 300 Franken und einer bedingten Geldstrafe. Aufgefallen ist der Autor durch einen Vortrag vor der Anti-Minarett-Abstimmung im bernischen Wichtrach. Er hat über die angebliche Bedrohung von Christen und Juden durch den Islam referiert. Am Donnerstag wird in Stadt Bern ein Früherkennungs- und Therapiezentrum für psychische Krisen eröffnet. Das haben die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern und das Therapiezentrum Soteria aufgebaut. Bei psychischen Störungen und ihren Folgen sind eine frühe Erkennung und Behandlung sehr wichtig, wie die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Das Zentrum richtet sich an Leute, die zwischen 8 und 40 Jahre alt sind. Drogenfund im Nothilfezentrum für abgewiesene Asylbewerber auf dem Brünig. Bei einem Mann aus Ghana sind 100 Gramm Kokain aufteilt in mehrere Päckchen gefunden worden. Das sogenannte Gas Alpina auf dem Brünigpass ist vor einem Zeitchen im Zusammenhang mit Drogen in die Schlagzeilen gekommen. Heute ist die Bundesrätin Doris Leuthard im Wallis zu Besuch gewesen. Die Energieministerin ist es in erster Linie darum gegangen, sich ein Bild zu machen betreffend den Auswirkungen vom Bau der Höchstspannungsleitungen. Die SCL Tigers verpflichten auf nächste Saison den Stürmer Robin Leblanc. Der 28-Jährige, der bis jetzt in Freiburg und vorher in Davos gespielt hat, ist Kanadier. Weil er aber seine erste Lizenz in der Schweiz gelöst hat, gilt er auf dem Papier nicht als Ausländer. Von Genf Servet zum SC Bern kommt der 30-jährige Martin Höhner und von La Chaux-de-Fonds der Johan Moron. Beides sind Verteidiger.
Diese Abstimmung gibt im Vorfeld zu reden, wie kaum eine. In rund 4 Wochen sagt also das Berner Stimmvolk, ob es zu Mühlenberg ein neues Atomkraftwerk will oder nicht. Jetzt geht eine Kontroverse los, ob das Volk vor dem Urnengang explizit müsste wissen, dass es nicht nur um ein neues Kernkraftwerk geht, sondern auch um ein neues Zwischenlager für radioaktive Abfälle. Der Christian Strübin berichtet.
Wenn in Mühlenberg ein neues Kernkraftwerk gebaut wird, dann gibt es so ein neues Zwischenlager, wo die radioaktiven Abfälle von dem AKW so lange aufbewahrt werden, bis sie ins grosse Zwischenlager auf Würelingen verfrachtet werden. Aber das steht so nicht im Abstimmungsbüchli und die Sozialdemokratische Partei zum Beispiel im Lager von den AKW-Gegner verlangt jetzt mit Nachdruck, dass die Berner Regierung die Information nachhält. Da gibt es einfach nichts nachzuholen, weil so ein Lager längstens bekannt und Teil eines Rahmenbewilligungsverfahrens ist, kontert Martin Pfister von der BKW.
Sämtliche Gesuchssonderlagen sind allen Schweizer Kantonen, so natürlich auch im Kanton Bern, am 2. November 2009 überreicht worden, also vor mehr als einem Jahr. Und seit dem letzten November 2010, ist das auch publiziert für jedermann. Wir haben in aller unserer Kommunikation auch die Modellfotos drin gehabt, wo man sieht, wo das Zwischenlager sich befindet. Also das ist längst überall jedermann bekannt, der das auch wollte wissen.
Aber die Leute lesen keine Fachberichte, sondern halt eben die Abstimmungsbotschaft. Und da fehlt die Information. Der Martin Pfisterer.
Warum jetzt der Kanton im Abstimmungsbüchli das nicht erwähnt hat, das ist wahrscheinlich, weil er vielleicht gedacht hat, das ist für die Abstimmung gar nicht relevant, das ist für uns nachvollziehbar, aber mehr als BKW haben das immer transparent kommuniziert und das war auch nie ein Geheimnis gewesen, weder vom Kanton noch von uns.
Aber jetzt kommt plötzlich der Begriff hochradioaktive Wahlkampf, ein Begriff, der in den Veröffentlichungen von der BKW und der zuständigen Bundesbehörden im Zusammenhang mit den Zwischenlagern bei den Kraftwerken selber nie auftaucht. Das erste Mal hat eine Zeitschrift Beobachter am 22. Dezember lanciert und die AKW-Gegner nehmen jetzt auf als Streitpunkt um höhere Risiken für die Bevölkerung, die man so nicht gewusst hat. Da nimmt die Wertigkeit eine Wende, Martin Pfisterer.
Zur Wertigkeit hochradioaktiv, das ist schon seit 1972 immer der Fall, das ist überhaupt nichts Neues. Wir haben dort ein Abklingbecken, ein Zwischenlager für eine Anzahl Jahre und jetzt ist geplant, das ein bisschen grösser zu machen, aber es ist überhaupt nichts Neues.
Im Gutachten vom November 2010 von der ENSI, der einen Nuklearsicherheitsbehörde vom Bund, ist zumindest nachzulesen, dass es sich so um einen gleichen AKW-Köder handelt wie schon seit eh und je. Dann bleibt die Frage, warum das Büro vom Grossen Rat bei seiner Beratung von deren Abstimmungsbotschaft nicht reagiert hat. Die Antwort vom Büromitglied und SP-Grossrat Peter Siegenthaler.
Also so wie ich mich an die Geschichte zurückerinnere und wie ich auch noch mal das Protokoll gelesen habe von dieser öffentlichen Sitzung, die ja das Ratsbüro zu dieser Frage veranstaltet hat, ist das nie ein Thema gewesen. Es ist nie thematisiert worden. Man hat es explizit auch nie und speziell erwähnt, insofern noch nie Gegenstand gewesen von der Diskussion.
Wo, wenn die Diskussion stattgefunden hat, der Wortlaut vom Abstimmungsbüchli hat können verändern.
Ich sage natürlich auch als Sozialdemokrat und Mitglied von dem Ratsbüro, wenn das wäre ein Thema geworden, dann hätte es durchaus wenigstens von unserer Seite sicher Diskussionen, zumindest im Ratsbüro, abgesetzt, was die Ausformulierung von dieser Abstimmungsbotschaft betrifft.
Aber dass ein neues Lager für radioaktive Abfälle Teil ist von der AKW-Planung zu Mühleberg, das hätte man können wissen. Wer, wenn nicht Sozialdemokraten oder die Grünen, hätten die Information müssen einbringen, wenn sie so wesentlich sind? Der Peter Siegenthaler?
Ja, das ist in der Tat eine Frage. Also ich hatte schon die Erwartung, obwohl eine Teilkritik man natürlich auch selber muss einstecken muss, auch wenn man neu in diesem Ratsbüro ist, wie ich seit Mitte vom Jahr 2010, dass man auf das spezielle Problemfeld wäre aufmerksam gemacht worden, aber das ist nie von der Seite passiert. Und ich habe mich auch nicht speziell um diese Thematik gekümmert, das ist zuzugeben.
Die SP vom Kanton Bern prüft unterdessen den rechtlichen Weg in Form von einer möglichen Abstimmungsbeschwerde.
Der Christian Strübin zur Kontroverse um ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle zu Mühleberg. Am 13. Februar geht es an Urne, aber nicht nur um Mühleberg. Der Kanton Bern wählt ohne Ersatz im Ständerat für einen Freisitz vor Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Und auch hier ist der Wahlkampf in vollem Gang. Für den Kanton Bern werden vier Personen ins Stöckli, die wir in dieser Woche alle vorstellen. Zum Auftakt das Porträt vom SVPler Adrian Amstutz. Wandern auf dem Niederhorn, im Hintergrund Eigermönch und Jungfrau und die Bergtolen, die zu ringsherum fliegen. So ist es Adrian Amstutz aus Schwanden oberhalb von Sigriswil wohl. Und das Bild von sich zelebriert er auch gerne in den Medien. Einmal aus den Bergen, Natur und Heimat verbunden und sportlich. Der Adrian Amstutz ist zwar 57 und fünffacher Grossvater, aber gäng noch passionierter Fallschirmspringer.
Ich springe zwar heute noch mit dem Fallschirm, neuesterdings mit einem so einem Flügelanzug. Und das, wenn ich sage es jetzt gleich Berndeutsch, wenn ich den Grind so richtig lüften will, dann ist das gäng noch die beste Massnahme aufs 4000 Meter rein, ist der Freifall geniessen.
Der Adrian Amstutz ist ursprünglich Maurer und Hochbauzeichner und heute Mitinhaber von einem Büro für Architektur und Bauleitung. Seine politische Karriere hat ihn vom Gemeindepräsidium von Sigriswil über den bernischen Grossrat 2003 in den Nationalrat geführt. Seitdem wird er regelmässig zum schönsten Parlamentarier gewählt. Er trägt auch den Übernamen Richard Gere aus den Alpen. Das ist ihm, Zitat, Wurst. Ein lieber Schönling ist er aber nicht, im Gegenteil. Der Adrian Amstutz ist einer, der austeilt, oder wie er selber sagt.
Die sagen, ein Büssi halt auch eine Katze, wenn es nötig ist. Und ich glaube, es gibt einen Haufen Leute in unserem Kanton, die die Klarheit schätzen.
Der Adrian Amstutz ist als Vizepräsident der schweizerischen SVP politisch stramm auf Zürcher Kurs. Ein rechter Hardliner, der sich einsetzt für eine restriktive Ausländerpolitik, gegen EU-Beitritt und für tiefe Steuern. Seit 7 Jahren politisiert er im Bundeshaus. Wie hat er sich da bewährt? Beurteilung vom DRS-Bundeshausredakteur Philipp Burkhardt.
Ja, der Adrian Amstutz verkörpert all das, was die SVP so erfolgreich macht. Er ist klar, er ist einfach in seinen Aussagen, geradlinig, damit auch sehr glaubwürdig als SVP-Politiker. Man nimmt ihm ab, dass er das denkt, was er sagt. Als Vizepräsident der Partei hat er in letzter Zeit eine immer wichtigere Rolle bekommen in der Partei. Er ist einer der prominentesten Köpfe inzwischen, darum auch immer wieder als Bundesratskandidat im Gespräch. Er ist umgänglich in seiner Art, gemögig, wenn man mit ihm zu tun hat in der Wandelhalle. Er hat manchmal aber auch etwas Verbissnigs. Er hat Mühe, andere Meinungen akzeptieren im Rat. Dabei vergreift er sich manchmal auch ein bisschen im Ton. Da müsste er als Ständerat sicher noch ein paar Gänge zurückschalten.
Im Ton vergriffen hat sich der Adrian Amstutz zum Beispiel im letzten Herbst in der Arena zur Ausschaffungsinitiative. Dort hat er der frisch gewählten Bundesrätin Simonetta Sommaruga vorgeworfen, sie lüge und erzähle, Zitat, seich. Das ist dann doch vielen zu weit gegangen. Und der Adrian Amstutz redet seitdem spürbar moderater. Schliesslich will er ja jetzt ein Ständerat werden. Warum eigentlich?
Es wäre eine neue Herausforderung und ich glaube, das wäre auch etwas, was ihm selber gut täte, indem dass Mummi motiviert ist, eine andere Aufgabe anzunehmen, eine, die anders aussehen würde als die im Nationalrat. Und das hätte durchaus seinen Reiz.
In seiner Kampagne für einen Berner Ständeratssitz und auf den Wahlplakat konzentriert er sich voll und ganz auf einen Widerstand gegen EU-Beitritt. Das tut ihn von allen anderen Kandidaten unterscheiden. Außerdem:
Ich bin in der Energiepolitik tätig, heute schon im Nationalrat, sprich Ja zum Mühleberg zum Beispiel, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil wir sonst in eine riesen Stromlücke marschieren.
Und ein weiteres Thema, das ihn beschäftigt, ist die Stromplanung.
Mit dem grossen Bevölkerungszuwachs, also mit dem Zustrom, den wir in den letzten 4 Jahren hatten, wegen den bilateralen Verträgen, die ja das Ausmass annimmt, wo wir wirklich Sorgen bereitet, da müssen wir Mittel und Wege finden, dass das so verkraftbar ist.
Auch hier drückt wieder der EU-Gegner durch. Wie hoch sein Wahlbudget ist, sagt er nicht. Nur so viel, es laufe gut mit den Spenden. Bei den Nationalratswahlen 2007 hat er das beste Resultat im Kanton Bern gemacht. Seine Chancen auf einen Sitz im Stöckli gelten als intakt, gerade weil Kandidaten so unterschiedlich positioniert sind. Am 13. Februar ist die Wahl, man rechnet aber mit einem zweiten Wahlgang. Die Entscheidung, wer für den Kanton Bern in Ständerat zieht, fällt also dann auch am 6. März. Vor 2 Wochen hat Coop Schweiz Mineralwasserfirma Pearlwater gekauft. Pearlwater, das war bis dann eine kleine Firma aus dem Oberwallis mit weniger als 10 Millionen Liter abgefülltem Wasser pro Jahr. Mit der Übernahme der Coop hat sich das schlagartig geändert. Jetzt geht es um 100 Millionen Liter Wasser, wo die Därme sollen abgefüllt werden pro Jahr. Eine Erfolgsgeschichte also, aber eine mit einem langen Leidensweg. Der Bericht von Rainer Reier.
Das Mineralwasserfass Thermo hinter Brieg, das Pearlwater oder Vitaqua, wie es früher geheissen hat, hat eine sehr lange Geschichte, vor allem eine Leidensgeschichte hinter sich. Die Quelle für sich ist seit Jahrzehnten ja bekannt gewesen, aber nie beachtet worden, weil das Wasser aus einem alten Gipsstollen kommt, nur knapp 10 Meter über dem Rotten hinter Brieg und eigentlich aus dem Berg Usa direkt in die Rotte geflossen ist. Bis vor ca. 40 Jahren. Da ist ein Spengler aus dem Lätschental auf die Quelle aufmerksam geworden. Der Vater vom jetzigen Betriebsleiter von dem Mineralwasser, Armin Rieder, und der hat mir im alten Gipsstollen hinten bei der Quelle die Geschichte von dem Fund erzählt.
Ja, mein Vater war ein Hobbypilzner. Und er hat immer den Wunsch gehabt, dass er mal eine Champignonzucht auftun könnte. Und das hat man schon damals gewusst. Champignon oder Pilz hatte ich ihm am besten also einen Stollen, weil da ist dann hohe Luftfeuchtigkeit, die Temperatur ist konstant. Und da sind wir viel, ja, mit dem Vater gehen Stollen suchen oder Grotten und so weiter. Und sind dann auch hier auf diesen Stollen gekommen. Und dann hat er da zumal das erste Mal das Wasser gesehen, zu dem Felsen rausgekommen und ist von da fort eigentlich begeistert gewesen. Er gesagt, das ist eine fantastische Sache, wie das Wasser da zum Berg rauskommt.
Sein Vater hatte als Kind von einem Bergbauer im Lezertal eine ganz besondere Beziehung zum Wasser gehabt.
Mein Vater hat einen Spengler-Installateur gelehrt und er hat mir ein paar Mal gezählt, obwohl dass wir hier im Wallis in einem Wasserland sind, hat er erlebt, dass Ortschaften oder Weiler oder Alpen kein Wasser gehabt haben, also in dem Sinn keine Wasserversorgung hatten. Und dann hat er ein paar Mal erlebt, wenn er als Spengler-Installateur diesen Leuten die mit Rohren das Wasser an Ort und Stelle gebracht haben, hat er mir ein paar Mal gesagt, ich denke, vor Freude. Und dann gesagt, jetzt haben wir das Wasser da, es tut im Winter nicht mehr eingefrieren in der Suhn. Und dann hat er gemerkt, die Bedeutung vom Wasser, wie wichtig das ist, wenn man es an Ort und Stelle und verfügbar hat.
Darum sei für seinen Vater sofort klar gewesen, dass saubere Wasser, das da direkt aus dem Berg rauskommen, dürfen nicht einfach so weiter ungenutzt im Rotten verschwinden. Er hat das Wasser analysieren und die Resultate waren sehr erfolgreich gewesen.
Ich kann mich noch erinnern, als wir die erste Analyse von diesem Wasser gemacht haben, wo dann sofort das Kantonallabor gesagt hat, wohl, das ist hochmineralisiertes Wasser, das ist ein richtiges, gutes Mineralwasser. Das könnt ihr mal so euch beruhigen.
Das war vor rund 40 Jahren gewesen. Mit dem Erfolg aber hat gleichzeitig auch die Leidensgeschichte um die Quelle angefangen. Die ersten Versuche, das Mineralwasser zu nutzen und zu verkaufen, haben bald einmal gezeigt, dass das nicht so einfach sei. Alle angefragten Investoren haben mehr als eine Quelle gefordert. Eine Quelle, die verschwinden könnte, sei viel zu riskant für eine grosse Investition. Und in dem Punkt sei ein zweiter Lezertaler, der Wassersucher Hans-Anton Rieder, ins Spiel gekommen.
Dann hat der Rieder Hans-Anton eingeholfen mit dem Pendlo, weil er ist noch wirklich auf einen anerkannten Spezialist, heute weltweit. Und hat dann tatsächlich euch zwei Quellen in dem Sinne so gefunden. Dann haben wir gebohrt, es war gut, es waren Volltreffer, sodass wir heute auch einen Haufen Wasser zur Verfügung haben.
Zusammen mit einem Jurist und dem Gemeindepräsident von Therme, die Quelle ist auf dem Territorium von Therme, haben die beiden Lezertaler ein AG gegründet und die Quelle übernommen. Aber auch mit drei Quellen, so der Armin Rieder weiter, sei das Leben nicht leichter geworden. Das Problem sei nämlich nicht das Wasser, sondern der Wassermarkt gewesen.
In Europa gibt es hunderte Anbieter von Mineralwasser. Gutes Mineralwasser, das ist in Hülle und Fülle vorhanden. Hier in Europa ist das ein reiner Verdrängungsmarkt. Wenn man auf den Markt geht, dann muss man Hotelbocken ausfahren. Und jedes Mal, wenn man einen wegtut, ist das natürlich mit Schergerie verbunden. Das lässt sich keiner gerne vom Markt verdrücken. Und wie gesagt, das bräuchte einen Haufen, das bräuchte eine dicke Haut, einen Haufen Geld und Zeit, und das hat nicht jeder.
Ich habe immer wieder Investoren gesucht und gefunden, die aber nach anfänglicher Euphorie wieder abgesprungen sind oder schlecht Konkurs gemacht haben. Bis 1993, da haben sie selber eine Firma gegründet und Schritt für Schritt den Betrieb aufgebaut. 2008 haben sie endlich Wasser verkaufen mit mässigem Erfolg.
Wir waren auf bestem Weg. Die Verkaufszahlen im letzten Jahr haben sich um ein Mehrfaches vergrößert und sie aber trotzdem vom Break-Even noch weg gewesen. So, dass wir müssen strategisch überlegen, was machen wir mittelfristig, langfristig. Was ist für den Betrieb gut, was ist für die Region gut?
Das ist ein Angebot von der Coop gerade richtig gekommen. Sie können jetzt die Produktion schlagartig mehr als verzehnfachen. Sie sind auf diese Art jetzt zwar nicht mehr die Besitzer, aber zum Betrieb ging es besser.
Ja, das tut ein bisschen weh, wenn man etwas während so vielen Jahren aufgebaut hat und dann hat der Besitz wechselt. Aber wie gesagt, wenn man in die Zukunft schaut und mit dem einen Haufen Leute kann glücklich machen kann, Arbeitsstellen arbeiten, dann ist das eine Genugtuung und eigentlich ein Erfolg, der mehr häufiger tut, als die Vergangenheit war.
Trotz Verkäufe bleibt der Armin Rieder jetzt Betriebsleiter von der Firma von Mineralwasser, was sein Vater entdeckt und aufgebaut hat. Er selber hat einen Grossteil von seinem Leben an dem Aufbau an der Firma mitgelitten und mitgeschafft und er hat dabei so etwas wie eine Vision entwickelt.
Ich habe eine Vision und die heisst, in Amerika gibt es zum Beispiel ein Silicon Valley, das kennt jeder Mensch auf der Welt. Und ich will ja mal, dass wir im Wallis, ich sage mal, das Water Valley sind und das Kompetenztal sind für die ganze Welt. Weil auf der ganzen Welt gibt es nie noch die Möglichkeit wie hier im Wallis, wo man so viel sauberes Wasser in den Bergen drin hat. Und die Schweiz hat ein gutes Image, die Berge, die Luft, die Reinheit. Also das man könnte sagen, wohl, wir sind einmal das Kompetenzzentrum auf der Welt für das Wasser. Und das geht natürlich nur, wenn mehr Betriebe kommen, wenn mehr Geschäft ums Wasser kommt, wenn man die Schulen eröffnen kann, was sich auf das Wasser konzentriert und so weiter. Ich glaube, das wäre etwas, was wir hier im Wallis machen können, sonst nie auf der Welt.
Was ist der Vision wird, steht in den Sternen. Wenn aber der Armin Rieder an seiner Vision genauso zäh schafft wie sein Vater damals an der Quelle aus dem alten Gipsstollen, dann dürfte man von der Vision irgendwann mal sicher wieder etwas zu kehren bekommen.
Der Reinhard Eier über die turbulente Geschichte der Mineralquelle Thermen. Wichtiges vom Tag noch mal kurz, Nicole Basieu.
In rund 4 Wochen stimmt das Berner Volk über ein neues AKW zu Mühleberg ab. Im Abstimmungsbüchli steht aber nichts darüber, dass es bei einem neuen Kraftwerk auch ein neues Zwischenlager für radioaktive Abfälle gäbe. Die Gegner greifen jetzt die BKW an, die kontert, sondern das Zwischenlager sei Teil vom Rahmenbewilligungsgesuch. Bis heute haben sich rund 600 Bernerinnen und Berner bei der Steuerverwaltung vom Kanton Bern selber angezeigt. Das, weil sie viel mehr Geld auf der Seite haben, als sie der Steuerbehörde angegeben haben. Wer sich meldet, bleibt straffrei, muss aber nachzahlen. Das hat bis jetzt einen Steuerertrag von 8,3 Millionen Franken gegeben. Ein Berner Untersuchungsrichter hat der israelische Autor Avi Lipkin wegen Rassendiskriminierung und Störung von Glaubens- und Kulturfreiheit verurteilt zu einer Busse von 300 Franken und einer bedingten Geldstrafe. Aufgefallen ist der Autor durch einen Vortrag vor der Anti-Minarett-Abstimmung im bernischen Wichtrach. Er hat über die angebliche Bedrohung von Christen und Juden durch den Islam referiert.
So viel Sonne wie heute gibt es morgen nicht mehr oder nicht mehr überall. Da ist der Wetterbericht mit Jürg Zog von SF Meteo.
In der Nacht hat es vor allem im Mittelland zum Teil wieder dichte Nebel rum. Da besteht die Gefahr von Reifglätte. Sonst ist es zuerst zum Teil noch klar, später kommt vom Jura her dichtere Wolken daher. Temperaturen gehen im Flachland auf 0 bis minus 5 Grad zurück, im Obergoms kühlt es auf minus 15 Grad ab. Morgen am Dienstag hat es dann vom Jura her übers Mittelland bis ins Grenzland und Emmental recht viel hochnebelartige Wolken rum. Es gibt nur wenig Aufhellungen und vereinzelt kann es auch mal ein bisschen Regen oder Nieselregen geben. Im Oberland und im Wallis sind die Wolkenfelder dünner und dort scheint recht häufig die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zu Bern, zu Fribourg und zu Brigg bei etwa 6 Grad. Die 0-Grad-Grenze ist auf 2100 Meter Höhe. Am Mittwoch gibt es vor allem im Wallis zuerst noch ein paar kurze sonnige Abschnitte. Sonst hat es viele Wolken rum und es gibt ab und zu ein bisschen Regen. Am Nachmittag kann es den Schneeflocken bis ganz eingehen und die Temperaturen liegen nur noch bei 3 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis. Redaktion Michael Sali, Moderation Sabine Gorsche. Im Internet sind wir auf regionaljournal.ch. Alle unsere Sendungen gibt es dort auch als Podcast.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.